NDR Info. Echo des Tages.
Unser Überblick über die wichtigsten Geschehnisse dieses Montags. Michael Weidemann heißt Sie herzlich willkommen. Die Themen: Terrorangriff, Attentäter fährt in Menschengruppe vor Londoner Moschee. Scheidungstermin, Brexit-Verhandlungen in Brüssel haben begonnen. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Zeitenwende, Parlamentswahl in Frankreich verändert die Republik. Krisenabwehr, EU-Außenminister beraten über Russland-Sanktionen. Umverteilungspläne, Martin Schulz präsentiert das Steuerkonzept der SPD. Feuerwalze, Waldbrände in Portugal breiten sich aus. Und Confed Cup, DFB-11 spielt Auftaktmatch gegen Australien. Die Moschee im Londoner Finsbury Park hat eine äußerst zweifelhafte Vergangenheit. In den 90er Jahren verbreitete der Hassprediger Abu Hamza von hier seine Angriffe auf den amerikanischen Satan und er deponierte Waffen in den Räumlichkeiten des Gotteshauses. Der Mann, der in der vergangenen Nacht mit einem Transporter in eine Gruppe von Moscheebesuchern raste, hat sich für seine Terrorfahrt möglicherweise ganz bewusst diesen Ort ausgesucht, weil er eine so hohe symbolische Bedeutung hat für das Verhältnis britischer Muslime zur westlichen Gesellschaft. Stephanie Pieper informiert.
Dies ist die Szene, in der mehrere Augenzeugen des Anschlags im Stadtteil Finsbury Park den Fahrer des Kleinlasters überwältigen, der zuvor mehrere Passanten gerammt hat. Sie übergeben ihn wenig später der Polizei. Zu den Männern, die den Täter festhalten, gehört auch Abdul Rahman. Er fragt den Angreifer, warum dieser sich unschuldige Menschen zum Ziel genommen hat und bekommt die Antwort: Ich will Muslime töten.
When he was on ground, I asked him, you know, why did he do that? Innocent people. He goes, I want to kill Muslims.
Die Menschen kamen gerade aus dem nächtlichen Gebet während des Fastenmonats Ramadan. Der mutmaßliche Täter, 48 Jahre alt, ein Weißer, war den Sicherheitsbehörden nach bisherigen Erkenntnissen nicht bekannt. Er soll allein gehandelt haben. In einem kurzen Auftritt in der Downing Street verurteilte Premierministerin Theresa May den, wie sie sagte, terroristischen Anschlag und versprach, ihre Regierung werde weiter jegliche Form des Terrorismus, des Extremismus und des Hasses bekämpfen.
Terrorism, extremism and hatred take many forms and our determination to tackle them must be the same whoever is responsible.
May fand heute die richtigen Worte. Sie besuchte außerdem eine Moschee in der Nähe des Tatorts und traf dort Vertreter verschiedener Religionsgruppen. Die konservative Regierungschefin reagierte damit wohl auch auf die Kritik an ihrem zunächst unsensiblen Umgang mit der Brandkatastrophe im Grenfell Tower. Der Generalsekretär der Finsbury Park Moschee sagte, ein Angriff auf einen Glauben sei ein Angriff auf alle Gläubigen und alle Gemeinden. Diejenigen, die versuchten, die Gesellschaft zu spalten, Angst und Hass zu verbreiten, würden nicht erfolgreich sein, so Mohammed Kosbar.
Those who try to divide us and who aim to spread fear, hatred and division will not succeed.
Viele Mitglieder der Community beklagten heute aber auch, dass verbale und teils auch physische Attacken auf Muslime seit längerem deutlich zunehmen. Und erst recht nach den jüngsten islamistisch motivierten Terroranschlägen in London und Manchester. Cressida Dick, die Chefin von Scotland Yard, kam heute ebenfalls nach Finsbury Park. Sie versicherte dort, die Polizei nehme alle Formen von Hate Crime, Hasskriminalität und von gewalttätigem Extremismus sehr ernst.
We take all forms of hate crime and violent extremism incredibly seriously.
Nicht nur für die Polizeichefin und die Premierministerin sind dies schwere Zeiten, sondern natürlich auch für den Bürgermeister Sadiq Khan, der selbst Muslim ist. Die Hauptstadt habe schlimme Wochen hinter sich, beispiellos in der jüngeren Vergangenheit. Doch London werde eine starke Stadt bleiben. Diese Botschaft gibt Khan den Bürgern mit auf den Weg.
These have been a terrible few weeks for London. Unprecedented in recent times. We will stay a strong city.
Erst der Anschlag auf Passanten auf der Westminster Bridge und den Polizisten am Parlament, dann der Angriff auf Bar- und Restaurantbesucher am Borough Market, schließlich der verheerende Hochhausbrand, bei dem nach neuen Angaben mindestens 79 Menschen gestorben sind. Und jetzt sind Muslime zur Zielscheibe geworden. London kommt nicht zur Ruhe.
Soweit der Bericht von Stephanie Pieper. Auch in Paris, genauer auf den Champs-Élysées, hat es heute einen Zwischenfall mit einem bewaffneten Mann in einem Fahrzeug gegeben. Auch hier vermutlich ein Terrorakt. Ich bin verbunden mit unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik. Frau Kostolnik, was genau ist passiert?
Was man bislang weiß, ist, dass ein 31 Jahre Mann mit seinem Auto auf den Champs-Élysées, also der Prachtstraße von Paris, einen Polizeitransporter gerammt hat. Und zwar genau da, wo sich sehr viele Touristen aufhalten, in der Nähe des Grand Palais und des Präsidentenpalastes. In dem Auto selber waren Gasflasche, Waffen, Maschinenpistole und sehr viel Munition. Und der Mann hat diesen Polizeitransporter gerammt, ist dann das Auto in Flammen aufgegangen. Man hat gesehen, wie dicht gelber Rauch aus diesem Innenraum des Autos gekommen ist. Der Mann selbst hat den Aufprall und die anschließende Explosion nicht überlebt. Er hat gerade gesagt, dass er tot ist. Und die Terrorstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.
Frau Kostolnik, die Leitung ist leider so schlecht, dass wir das hier abbrechen müssen. Wir werden Sie in unseren weiteren laufenden Sendungen über diesen Zwischenfall noch informieren. Europas Mühlen mahlen langsam. Ein Jahr nach dem Referendum im Vereinigten Königreich und knapp 3 Monate nach dem formellen Austrittsgesuch der britischen Regierung hat in Brüssel heute die erste Runde der Verhandlungen über den Brexit begonnen. Es sollte ein harter Ausstieg aus der Europäischen Union werden, hatte Londons Premierministerin Theresa May angekündigt, vor der für sie so verheerend ausgegangenen Parlamentswahl. Nach ihrer Pleite ist die Strategie der Briten nicht mehr ganz so klar. Über den Auftakt der Brüsseler Gespräche berichtet Ralf Siener.
Zum ersten Mal saßen sich heute im EU-Kommissionsgebäude in Brüssel die Verhandlungsteams Großbritanniens und der Kommission als getrennte Parteien gegenüber. Großbritanniens Chefunterhändler David Davis versuchte eine Brücke zu bauen und gab sich zum Auftakt der Brexit-Gespräche betont EU-freundlich.
There's more that unites us than that divides us.
Es gäbe mehr Verbindendes als Trennendes zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, betonte der britische Brexit-Chefunterhändler David Davis. Doch trotz der überwiegenden Gemeinsamkeiten führt wegen des Brexit-Votums der Briten kein Weg an dem EU-Ausstieg vorbei. Wobei völlig offen ist, ob Theresa May und ihr Chefunterhändler einen weichen, einen harten oder einen al dente Brexit anstreben. Zwar interpretiert Luxemburgs Außenminister Asselborn das schwache Abschneiden von Theresa May bei den Unterhauswahlen als Indiz dafür,
dass eigentlich das britische Volk kein Crash will mit der Europäischen Union.
Ob die zukünftige britische Regierung auch keinen Crash mit der EU will, weiß allerdings niemand. Da der handelspolitische Kurs der britischen Regierung völlig unklar ist, war das zukünftige Handelsverhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union bei der heutigen Brexit-Premiere auch gar kein Thema. Der britische Unterhändler David Davis war mangels eigener Brexit-Substanz gezwungen, der Gesprächsstrategie der EU zu folgen, nämlich zunächst ausschließlich über die Scheidung zu verhandeln.
We must first tackle the uncertainties caused by Brexit.
Zunächst gehe es darum, die durch den Brexit verursachten Verunsicherungen anzugehen, gab der Chefverhandler der EU-Kommission Michel Barnier den Ton an.
First for citizens.
Beide Seiten müssen klären, welche Aufenthalts- und Arbeitsrechte ihre Bürger in Zukunft diesseits und jenseits des Ärmelkanals haben. Die Briten müssen außerdem erklären, ob sie zu ihren Zahlungsverpflichtungen stehen, die sie gegenüber verschiedenen EU-Strukturfonds eingegangen sind, und zu ihrem Anteil an den Rentenverpflichtungen gegenüber den EU-Beamten. Auch die Frage der zukünftigen Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland spielen aus EU-Sicht eine zentrale Rolle, bevor die Kommission bereit ist, sich über den Handel in der Nach-Brexit-Ära Gedanken zu machen.
I think about the new partnership, the deep and special partnership that we want to build with our friends.
Bis es also um die spezielle neue Partnerschaft geht, die Großbritanniens Außenminister Boris Johnson bereits beschwört, stehen also noch zahlreiche Brexit-Verhandlungsrunden bevor. Die nächste Runde ist bereits für kommenden Monat geplant.
Ralf Siener informierte aus Brüssel. Welche Folgen der anstehende Brexit für Großbritannien schon heute hat, das ist das Thema des Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Jens-Peter Marquardt.
Den Start der Brexit-Verhandlungen hatten sich die Briten ganz anders vorgestellt. Sie wollten mit einer kräftig aufgepumpten Premierministerin antreten, durch einen Erdrutschsieg bei der Unterhauswahl gestärkt, mit einem grandiosen Vertrauensvotum des britischen Volkes im Rücken. Die Unterhändler der EU sollten zittern vor dieser Theresa May, wie einst die EU-Partner vor der eisernen Lady Margaret Thatcher. Das Gegenteil ist eingetreten. Aus dieser Premierministerin ist bereits beim Start der Brexit-Verhandlungen die Luft raus. Die Unterhauswahl hat sie verloren. Die Mehrheit im Londoner Parlament ist futsch. Mehr als eine Woche nach der Wahl ist das Tolerierungsabkommen mit obskuren nordirischen Protestanten immer noch nicht unter Dach und Fach. Weder Regierung noch Parlament sind handlungsfähig. Und das vor der größten Herausforderung für dieses Land seit dem Zweiten Weltkrieg, dem Austritt aus der Europäischen Union. Eigentlich hätte Michel Barnier Mitleid haben müssen, als er heute auf Brexit-Minister David Davis traf. Doch Mitleid ist keine Antwort auf den Schlamassel, den die konservative britische Regierung selbst verursacht und allein zu verantworten hat. Ein unnötiges Referendum über die EU-Mitgliedschaft und eine unnötige Wahl, verbunden mit krassen Fehleinschätzungen der Regierenden. Niemand als sich selbst können die Konservativen dafür verantwortlich machen. Und wenn die Experten richtig liegen, dann trägt die Regierung auch noch eine Mitschuld an dem verheerenden Hochhausbrand, der Theresa May endgültig zu einer Premierministerin auf Abruf gemacht hat. Nur noch gehalten von der Tatsache, dass diese Partei sich nicht auf einen Nachfolger einigen kann und das Land sich gerade jetzt zum Start der Brexit-Verhandlungen kein völliges politisches Vakuum leisten kann. Mit etwas Vernunft könnten die Briten vielleicht selbst darauf kommen, über den Brexit an sich oder zumindest die Form des Austritts aus der EU noch einmal nachzudenken. Doch bisher führt die eigene Schwäche die Briten nicht zu größerer Kompromissbereitschaft. Sie sind mit der Ankündigung eines harten Brexit in die Verhandlungen gegangen. Sie wollen nicht nur die EU, sondern auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Nicht einmal der als EU-freundlich geltende Finanzminister stellt das in Frage. Und auch ein Regierungswechsel würde wohl nichts helfen. Die Labour Party mit Jeremy Corbyn, dem ältesten EU-Skeptiker des Unterhauses an der Spitze, will ebenfalls aus Binnenmarkt und Zollunion raus, vielleicht aber auch wieder ein bisschen rein, was auch noch keine schlüssige Politik ist. In Brüssel dürfte man sich wundern über diese selbstmörderische Politik der Briten. Der harte Brexit wird jedenfalls Großbritannien viel mehr schaden als dem Rest der EU.
Jens-Peter Marquardt kommentierte. Kein Erdrutsch, aber ein Kantersieg. Die Stichwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich haben die politische Landschaft in unserem Nachbarland grundlegend verändert. Die Politiker der bisherigen Volksparteien, bürgerliche wie sozialistische, spielen kaum noch eine Rolle. Die erstmals angetretene Partei des neuen Präsidenten Emmanuel Macron dagegen freut sich über eine klare absolute Mehrheit. Den Tag nach den französischen Parlamentswahlen fasst Kerstin Gallmeier zusammen.
Von außen sieht das Palais Bourbon aus wie immer, doch im Inneren des imposanten Säulenbaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem seit über 200 Jahren Frankreichs Abgeordnete sitzen, ist nun alles anders. Mit den neu gewählten Abgeordneten ziehen mehr als 420 zum ersten Mal in das Unterhaus des französischen Parlaments ein, eine Verjüngungskur inklusive. Das Durchschnittsalter ist von 54 auf 48 Jahre gesunken. Dazu sind 223 von ihnen Frauen, so viele wie noch nie zuvor. Unter den neuen Gesichtern, die nun die Büros, Gänge und den Plenarsaal bevölkern, sind auch viele, für die Politik Neuland ist. Sie sollen nun einen Crashkurs in Sachen Parlamentsarbeit bekommen. Samstag und Sonntag werden wir mit den neuen Parlamentariern darüber nachdenken, wie wir den größtmöglichen Profit aus ihrer Vielfalt und ihren Erfahrungen in der Zivilgesellschaft ziehen können, damit sie die Gesetze mitkonstruieren und evaluieren können, kündigte Jean-Paul Delevoye an, der für die Aufstellung der Kandidaten der Präsidentenpartei La République en Marche zuständig war. Und sie sollen sich auch über den Zeitplan für die nächsten 6 Monate bewusst werden. Denn der hat es in sich. Auf der Agenda des Präsidenten stehen wichtige Reformvorhaben, ein Gesetz für mehr Moral und Transparenz in der Politik, ein neues Antiterrorgesetz, das den Ausnahmezustand ablösen soll und das heikelste Projekt, eine groß angelegte Arbeitsmarktreform. Natürlich sollen die neuen Abgeordneten der Präsidentenpartei nicht alles widerspruchslos durchwinken. Kritisieren sei erlaubt, so Regierungssprecher Christophe Castaner, um ihnen aber auch mit auf den Weg zu geben. Sie sollten nicht vergessen, woher sie kommen, als jemand aus der Zivilgesellschaft, als Engagierter im Vereinsleben. Und sie sollten auch nicht vergessen, sie sind gewählt, weil es eine Dynamik gibt, nämlich die um Emmanuel Macron. Sein Sieg bei der Präsidentschaftswahl hat unseren Sieg bei den Parlamentswahlen herbeigeführt. Castaner warnte gleichzeitig davor, auch nur daran zu denken, als Abgeordneter Abgeordneter von La République En Marche gegen die Linie der Regierung aufzubegehren. Ein Problem, das den Absturz der Sozialisten mitverursacht hatte. In der vergangenen Legislaturperiode gab es gewisse Leute, ich denke da an die Frondeure, die hielten individuelle Abenteuer für die beste Art, ihre Wiederwahl vorzubereiten. Es hat sich gezeigt, dass das nicht der Fall war. Doch erstmal werden die neuen Abgeordneten diese Woche ihren Arbeitsplatz beziehen. Premierminister Edouard Philippe indessen wollte heute eigentlich mit seinem Kabinett zurücktreten. Das ist Usus nach einer Parlamentswahl. Und in den kommenden Tagen eine Regierungsumbildung vornehmen. Die dürfte allerdings nur kleine Veränderungen bringen. Zumal auch die 6 Kabinettsmitglieder, die sich bei der Parlamentswahl um ein Mandat beworben hatten, in ihren Wahlkreisen siegreich waren. Selbst der in eine Immobilienaffäre verstrickte Minister für territorialen Zusammenhalt und Wohnungsbau Richard Ferrand. Wäre er gescheitert, hätte er in der Regierung seinen Hut nehmen müssen. Auch hier kann sich Präsident Macron also noch einmal bestätigt fühlen. Das Staatsoberhaupt hatte den Wahlausgang bislang nicht kommentiert.
Kerstin Gahlmeier berichtete aus Paris. Die Sanktionen, die nach der Besetzung der Ukraine gegen Russland verhängt wurden, sind schon seit einiger Zeit umstritten, weil sie letztlich wenig bewirkt haben. Dennoch haben sich die Regierungen der EU nicht dazu durchringen können, die Handelsbeschränkungen aufzuheben oder wenigstens substanziell zu lockern. Und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern, so das Ergebnis eines Treffens der EU-Außenminister heute in Luxemburg. Einzelheiten von Kai Küstner.
Im Gleichschritt gegenüber Putin oder auch Krim-Krise schweißt EU und USA zusammen. Es waren Schlagzeilen, die man in Berlin, Brüssel und Washington sicher gerne gelesen hat. In der Tat waren Europäer und Amerikaner seit der Ukraine-Krise 2014 in ihrer Sanktionspolitik gegenüber Russland stets genau abgestimmt vorgegangen, hatten stets fast zeitgleich ihre jeweiligen Strafmaßnahmen verschärft. Doch nun droht man bei diesem transatlantischen Gleichschritt ins Stolpern zu geraten.
Es geht jetzt erstmal darum, die Einheit Europas und der USA zu erhalten im Vorgehen gegen Russland,
mahnte jetzt der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Luxemburg. Vor wenigen Tagen hatte der US-Senat für neue Sanktionen gegen Moskau gestimmt. Unter anderem wegen der mutmaßlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf. Doch Gabriel vermutet, dass es den Amerikanern, und zwar, wie er ausdrücklich betonte, nicht der Trump-Regierung, sondern Teilen des Kongresses, eher darum geht, Wirtschaftsinteressen durchzusetzen.
Wir sind in Europa selbst für unsere Energiepolitik verantwortlich und es kann nicht sein, dass die Sanktionen jetzt dazu missbraucht werden, sozusagen russisches Gas zu verdrängen, um amerikanisch verkaufen zu können. Das ist nicht Sinn der Sanktionen.
So Sigmar Gabriel, der den Amerikanern vorwirft, mehr Flüssiggas in Europa verkaufen zu wollen. Wofür er übrigens ausdrücklich Unterstützung von Kanzlerin Merkel erhielt. Nur zu verstehen ist dieser neue transatlantische Konflikt allerdings nur, wenn man die im Bau befindliche Pipeline Nord Stream 2 mit in den Blick nimmt. Die soll bald mehr Gas von Russland aus nach Deutschland und letztlich auch in die EU liefern. In Berlin fürchtet man, auch deutsche und europäische Unternehmen könnten künftig von US-Sanktionen betroffen sein, wenn sie sich an der Pipeline beteiligen. Was die EU und ihre eigenen harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland betrifft, so laufen die Ende Juli aus und stehen daher in diesen Tagen zur Verlängerung an. Ich gehe davon aus, dass eine Entscheidung im Sinne der Verlängerung der Sanktionen getroffen wird. Aber das ist ein Beschluss, der von den Einzelstaaten vermutlich Ende der Woche nach dem EU-Gipfel gefällt wird, kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an. Die Sanktionen sind an die Umsetzung des Friedensabkommens für die Ostukraine geknüpft. Doch die dort vereinbarten Bedingungen sind alles andere als erfüllt. Bereits jetzt verlängert hat die EU ihre Sanktionen gegen die Krim-Halbinsel, die sich Russland im Zuge der Ukraine-Krise einverleibt hatte. Und zwar genau um ein Jahr. Das bedeutet unter anderem, europäische Kreuzfahrtschiffe werden auch weiter in Häfen der Schwarzmeer-Halbinsel nicht anlaufen dürfen. Für EU-Unternehmen gelten die Krim betreffend auch weiterhin Export- und Investitionsverbote.
Es ist 18.48 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Entlastungen für kleine und mittlere Einkommensbezieher, höhere Abgaben für Besserverdiener, Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das sind die Kernpunkte des Steuerkonzepts, mit dem SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf gehen will. Schulz legt damit den letzten noch ausstehenden Baustein für sein Regierungsprogramm vor, das auf dem Parteitag der Sozialdemokraten am kommenden Wochenende beschlossen werden soll. Die Einzelheiten des Steuerkonzepts kennt Thorsten Huhn.
Das heute vorgelegte Steuerkonzept der SPD sieht vor, kleinere und mittlere Einkommen sowie Familien um insgesamt 15 Milliarden Euro zu entlasten. Spitzenverdiener hingegen sollen mehr Steuern zahlen. Dies sei ein Konzept für Steuergerechtigkeit in Deutschland, sagte der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz.
Wir halten das für ein sehr gerechtes Konzept, das die niedrigsten und mittlere und untere Einkommen deutlich entlastet, dass vor allen Dingen aber auch Familien, Alleinerziehende und vor allen Dingen Kinder in den Mittelpunkt stellt. Das ist Steuergerechtigkeit und gesellschaftliche Gerechtigkeit.
Die SPD-Pläne sehen vor, den Solidarzuschlag für mittlere und kleine Einkommen bis 2020 abzuschaffen. Bezieher geringer Einkommen sollen entlastet werden, indem sie weniger Sozialabgaben zahlen müssen. Die Kita-Gebühren will die SPD gemeinsam mit den Ländern abschaffen.
Familien mit Kindern werden wir entlasten, indem wir gemeinsam mit den Ländern die Kita-Gebühren schrittweise abschaffen und einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter schaffen.
Den Spitzensteuersatz wollen die Sozialdemokraten von jetzt 42% auf 45% anheben. Er soll aber erst ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro für Ledige greifen. Bisher liegt die Grenze bei 54.000. Wer mehr als 250.000 Euro im Jahr verdient, soll nach den SPD-Vorstellungen eine Reichensteuer in Höhe von 48% zahlen. Bislang waren es 45%. Die Abgeltungssteuer soll wegfallen. Zinserträge sollen wieder nach dem jeweiligen Einkommensteuertarif besteuert werden. Der SPD-Chef verteidigt das.
Wir wollen eine faire Beteiligung von besonders Vermögenden. Wer besonders reich ist, kann einen größeren Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Investitionen und zur Entlastung der unteren und mittleren Einkommen leisten. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit.
Wir haben solide gerechnet und versprechen nichts, was wir nicht halten können, sagte Schulz. Der hessische SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel verwies darauf, dass die Bezieher höherer Einkommen mehr Steuern zahlen müssten, um die Entlastung bei niedrigen Einkommen auszugleichen.
Insbesondere die Veränderungen in der Einkommensteuer sind deswegen aufkommensneutral. Die Entlastungen bei niedrigeren und mittleren Einkommen durch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes werden sie gegenfinanziert durch die Erhöhungen im oberen Bereich.
Die SPD fordert auch eine Rückkehr zur Parität bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Derzeit zahlen die Versicherten mehr als die Unternehmen. Auch Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz verteidigte die stärkere Belastung Besserverdienender.
Ich glaube, das kann man für sehr ausgewogen halten, für ein faires Steuerkonzept, das in einem bestimmten Rahmen die unteren und mittleren Einkommen entlastet und insgesamt das Steueraufkommen von allen gemeinsam in einer fairen und gerechten Weise aufbringen lässt.
Die Vermögensteuer will die SPD nicht wieder einführen.
Ein Bericht von Thorsten Huhn. Die verheerenden Waldbrände im Hinterland von Portugal wüten weiter. Bislang sind 62 Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Ausgelöst durch Blitzschläge und angefacht durch heftige Böen haben sich die Feuer seit Sonnabendnachmittag buchstäblich in alle Winde ausgebreitet. Ein Inferno, das weitere Menschenleben kosten könnte und verzweifelte Geschädigte zurücklässt. Oliver Neuroth hat einigen von ihnen zugehört.
Philomena steht vor dem Haus ihrer Verwandten in einem Dorf mitten im Waldbrandgebiet. Sie weint beim Blick auf das, was von dem Anwesen übrig geblieben ist. Ich mache mir Sorgen um meine Schwester und um meinen Neffen. Sie sind aus dem Haus geflüchtet, mussten alles zurücklassen. Alle ihre persönlichen Dinge sind nun weggebrannt. Außerdem leben Freunde von mir ganz in der Nähe. Sie sind vom Feuer quasi umzingelt. Hier brennt ja fast alles. Ich habe Angst, dass das Feuer auch über unseren Fluss kommt und sich noch weiter ausbreitet. Betroffen von den heftigen Bränden ist ein Gebiet in der Mitte Portugals, etwa 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lissabon. Viele Feuer lodern immer noch. Zwei größere Brandherde sollen weiterhin außer Kontrolle sein. Doch der zuständige Feuerwehrchef Elísio Oliveira spricht inzwischen von günstigen Entwicklungen. Wir machen Fortschritte im Kampf gegen die Flammen in allen betroffenen Provinzen. Coimbra, Leiria und Castelo Branco. Allerdings brennen hier große Gebiete. Viele sind nur schlecht zugänglich. Dazu macht uns das Wetter Probleme. In manchen Zonen ist der Rauch einfach so stark, dass die Piloten der internationalen Löschflugzeuge nichts sehen können. Viele müssen am Boden bleiben. Immerhin, einige der Maschinen sind nun im Einsatz. Am Vormittag waren die Rauchwolken noch so dicht, dass kein einziges Flugzeug starten konnte. Neben den portugiesischen Maschinen befinden sich Löschflugzeuge aus Spanien, Italien und Frankreich im Waldbrandgebiet. Die Menschen in Portugal diskutieren inzwischen die Frage, warum das Feuer solch dramatische Ausmaße annehmen konnte. Die Umweltschutzorganisation Quercus gibt den Behörden eine Mitschuld an der Katastrophe. Sie kritisiert, dass der Staat den Anbau von Eukalyptusbäumen stark gefördert hat. Diese Art fängt schnell Feuer, auch weil ihre Blätter leicht ölig sind, sagt Umweltschützer Hilario Costa. Eukalyptus hat sich in Portugal stark und ohne Regeln ausgebreitet. Das Ergebnis ist offensichtlich. Bei diesen aktuellen Waldbränden waren die größten verbrannten Flächen Eukalyptusplantagen. Auch das Grundstück von Antonio liegt gleich neben einer solchen Plantage. Die Flammen haben sein Haus und den Garten komplett verwüstet. Als das Feuer kam, wurde meine ganze Familie unruhig. Wir sahen riesige Flammen, alles brannte lichterloh. Also flüchteten wir. Und als wir nun zurückkamen, sahen wir, dass das Feuer wirklich alles vernichtet hat. Hilfsorganisationen haben in vielen Dörfern Zelte aufgebaut und verteilen Lebensmittel. Schulen und Sporthallen wurden zu provisorischen Schlaflagern umgebaut. Auch wenn das Hab und Gut vieler Menschen in Portugal verloren ist, sie können auf eine große Hilfsbereitschaft zählen.
Soweit der Bericht von Oliver Neuroth. In vielen deutschen Großstädten kam es heute Morgen zu zum Teil erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr bis hin zu Zugausfällen. Grund für die massiven Einschränkungen waren diesmal nicht interne technische Probleme der Deutschen Bahn AG, sondern insgesamt 13 wahrscheinlich koordinierte Brandanschläge auf Kabelstränge an diversen Gleisanlagen. Werner Pfeiffer berichtet.
Die Täter schlugen offenbar gezielt in den frühen Morgenstunden zu. Zwischen 1 Uhr und 4:30 Uhr heute früh brannten unter anderem in Berlin, Leipzig, Bad Bevensen, Köln, Bremen und Hamburg Kabelschächte, die neben den Gleisen verlaufen. Wichtige Verbindungswege für den Datentransport brachen zusammen. Signale konnten nicht mehr gestellt werden. Der Berliner S-Bahn-Verkehr wurde massiv gestört. In Hamburg kam es nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen, unter anderem auf der Strecke zwischen Rahlstedt und Ahrensburg. Am Vormittag gab es dann im Internet ein Bekennerschreiben militanter G20-Gegner. Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill spricht deshalb von einem politisch motivierten Anschlag.
Unsere Staatsschutzabteilung geht zum derzeitigen Zeitpunkt tatsächlich davon aus, dass dieses Selbstbezichtigungsschreiben ernsthaft einzustufen ist, dass es also einen deutlichen Zusammenhang zum G20-Gipfel gibt. Und deswegen wird die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen auch fortführen.
Die Brandstifter betiteln ihre Aktion allzu wörtlich kurze Unterbrechung der Reibungslosigkeit. Man habe eines der zentralen Nervensysteme des Kapitalismus angegriffen, nämlich die zehntausende Kilometer an Bahnstrecken, heißt es wörtlich in dem Bekennerschreiben. Tatsächlich sind die Bahnanlagen und Strecken schwer zu sichern, das weiß auch die Polizei.
Eine überraschende Aktion ist es für uns nicht. Der Staatsschutz hat immer darauf hingewiesen. Wir haben jetzt eine längere Phase der Ruhe gehabt. Die Polizei Hamburg hat ja Objektschutzmaßnahmen auch noch mal nach oben gefahren. Nichtsdestotrotz muss man natürlich konstatieren, gerade im Bahnverkehr hat man ein riesiges Streckennetz. Das lässt sich natürlich nicht lückenlos überwachen.
Im Klartext, die Streifen von Bundes- und Länderpolizei werden bundesweit verstärkt. Ziel sei es, die Täter auf frischer Tat zu erwischen, so Polizeisprecher Zill. Währenddessen haben Bahntechniker alle Hände voll zu tun, die zerstörten Leitungen zu reparieren. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck ist wieder eingleisig befahrbar. Bei der Berliner S-Bahn gibt es noch massive Störungen. In NRW zwischen Köln und Düsseldorf gibt es ebenfalls noch Verspätungen. Starke Behinderungen im Bahnverkehr gibt es auch zwischen Leipzig und Dresden.
Informationen von Werner Pfeiffer. Und damit zum Sport im Echo des Tages. Die deutsche Nationalmannschaft hat heute erstmals in den Confed Cup eingegriffen. Jenes Miniturnier im Jahr vor der Weltmeisterschaft, das die Fußballfangemeinde so heftig spaltet. Das Match der DFB-Elf gegen Australien ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. 3:2 hieß es am Ende. André Siems mit Einzelheiten.
Das wäre um ein Haar nochmal schiefgegangen, wenn vor allen Dingen in den letzten 10 Minuten die deutsche Fußballnationalmannschaft doch ziemlich am Schwimmen war. Derweil ging es so gut los. 5. Minute 1:0 für die Deutschen durch Stindl. Dann Möglichkeiten. 2x Wagner, Goretzka, Brandt und Draxler. Aber der Ball wollte irgendwie nicht reingehen. Dann kurz vor der Pause. Plötzlich das 1:1 durch Rogic. Der Ball ging unter den Körper von Bernd Leno durch. Hätte er auch haben können. Dann Foulspiel an Goretzka von Luongo. Draxler verwandelte den Elfmeter mit einem 2:1 für die Deutschen, ging es in die Pause. Nur 3 Minuten später dann das 3:1 durch Leon Goretzka. Es sah alles nach einem sicheren Sieg für die Deutschen aus, aber wieder ein Patzer von Leno in der 56. hatte den Ball schon sicher. Die sind dann nach vorne kullern und Juric verwandelte zum 2:3 aus der Sicht der Australier. Danach schwammen die Deutschen, hat noch eine gute Chance durch Werner mit einem Schuss an dem Pfosten. Am Ende blieb es beim 3:2 für Deutschland.
Soweit der Sport mit André Siems. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.